Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist ein Mann, den Sie alle kennen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Christoph Daum.
Einen wunderschönen Morgen wünsche ich auch allen unseren Zuhörern.
Sie sind heute hier bei uns und damit zurückgekommen an einen Ort, an dem Sie vor fast 30 Jahren einen relativ großen Triumph gefeiert haben. Damals 92 die deutsche Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart. Sentimentale Gefühle, wenn Sie mal wieder hier in Stuttgart aufschlagen?
Großartige Gefühle, denn es war die erste gesamtdeutsche Fußballmeisterschaft. Also einige sagen mir wieder, Sie sind hier deutscher Meister geworden. Nein, das war das erste Mal, als dann die Vereine aus den neuen Bundesländern mit den alten Bundesländern zusammenspielten, die Bundesliga auf 20 erhöht worden ist und erster gesamtdeutscher Fußballmeister geworden zu sein, das war eine ganz besondere Auszeichnung und Freude.
Und es war natürlich insofern auch vollkommen überraschend, weil Sie nicht der Favorit waren, sondern irgendwie von hinten kommend plötzlich eine kleine Chance hatten am allerletzten Spieltag und diese Chance dann in Leverkusen genutzt haben.
Vollkommen richtig. In diesem Jahr hatte Eintracht Frankfurt mit Abstand die beste Mannschaft. Auch die Dortmunder waren gut mit dabei. Und wir waren in einer Situation, wo wir eigentlich Schulden abbauen mussten. Ja. Etwas nicht so ungewöhnlich ist für den VfB Stuttgart. Und leider einer unserer besten Spieler, Karl Allgöwer, um den habe ich gekämpft, verließ den Verein. Und für die gigantische Summe, also langsam zum Mitschreiben für unsere Zuhörer, von 75.000 Euro konnten wir die Mannschaft verstärken.
Okay.
Das war der Slobodan Dubajic, den wir geholt haben. Als einziger Neuzugang und dann diesen wirklich Ritt durch die Meisterschaftsrunde hinzulegen, da habe ich heute noch, kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, was unsere Spieler Unglaubliches geleistet haben.
Das hat ja dann wunderbar funktioniert, auch wenn wir jetzt den Sprung machen ins Hier und Jetzt. Wie groß ist Ihr aktueller Abstand zum aktuellen Profifußball, auch vor dem Hintergrund, dass Sie 2017 Ihren letzten Job hatten, damals als Trainer der rumänischen Nationalmannschaft?
Wie für uns alle ist es für mich natürlich jetzt auch nicht ohne weiteres möglich, live ein Fußballspiel anzuschauen im Stadion. Und insofern beschränke ich mich jetzt auf diese Fernsehübertragung, gehe natürlich auch hier und da mal zum Training, halt Kontakt zu Fußballtrainern, halt natürlich Vorträge im Bereich der Trainerfortbildung, bin in der Trainerausbildung tätig. Also ich bin
ist der emotionale Abstand nicht doch ein bisschen größer geworden, wenn man jetzt in Ihrem Falle 3 Jahre nicht mehr in diesem Alltagsgeschäft und in dieser Alltagsmühle drinsteckt?
Nein, der emotionale Zustand ist so, wenn Bayer Leverkusen spielt, dort habe ich gearbeitet, dann schlägt mein Herz natürlich für Bayer Leverkusen. Und Köln ist immer eine Herzensangelegenheit und der VfB Stuttgart, das ist natürlich eine ganz besondere Bindung, also Emotionalität ist noch da.
Und was ist, wenn Köln gegen Leverkusen spielt?
Das ist schwierig und wenn ich dann von Journalisten gefragt werde, muss ich eigentlich immer ein bisschen rumeiern, weil...
Also Sie,
zwei Herzen in meiner Brust
schlagen. Hier in Stuttgart, das ist so weit weg von Leverkusen und Köln, müssen Sie nicht rumeiern. Also da können Sie sagen, welcher Verein vielleicht ein kleines Tickchen mehr Ihnen am Herzen liegt.
Ja, manchmal wird das natürlich mit der zeitlichen Präsenz in Verbindung gebracht. Die war in Köln größer, aber dafür war hier in Stuttgart die Intensität größer. Das ist ja auch wieder ein anderes.
Christoph Daum, damit mit anderen Worten mit einem Mann, der vor 20 Jahren fast Bundestrainer geworden wäre. Jetzt haben wir einen anderen Bundestrainer, der sehr lange im Amt ist, Jogi Löw, der DFB, hat entschieden, an ihm festzuhalten. Richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
Die absolut richtige Entscheidung.
Warum?
Erstens, es gibt im Augenblick überhaupt keine personelle Alternative auf dem Markt zu Jogi Löw.
Ralf Rangnick wäre eine?
Soweit ich weiß, hat sich Ralf Rangnick gegen diese Tätigkeit ausgesprochen. Aber er wäre geeignet. Das ist klar, Wunschkandidat Jürgen Klopp wird aber vorerst nicht frei werden. Insofern gab es jetzt keine Alternativen. Und dann auf der anderen Seite, lass uns doch mal in die Situation jetzt rein zu versetzen. Ob berechtigt oder unberechtigt, möchte ich damit gar nicht zum Ausdruck bringen. Du hättest jetzt einen Trainer gewechselt. So, auf wen lässt du denn dann der ganze Druck, wenn es so weitergeht?
Auf dem neuen Trainer.
Nee, auf den, der die Entscheidung getroffen hat, den Trainer zu wechseln. Schön wäre es ja, wenn das so wäre. Nein, dann wird es natürlich gleich heißen, wie konnte Fritz Keller den Wechsel machen? Wie konnte Oliver Bierhoff? Und die werden natürlich auch sagen, lass doch noch die Europameisterschaft, falls sie denn stattfindet im nächsten Jahr, mit Jogi Löw ablaufen. Er kennt die Mannschaft, kennt die Spieler am besten. Und ich bin mir auch sicher, nach der Europameisterschaft wird abgerechnet.
Wobei heute die Bild-Zeitung zumindest meldet, wonach Keller dreimal versucht hat, Löw dazu zu bringen, nach der EM 21 aufzuhören. Das hätte Jogi Löw abgelehnt. Und der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, der Druck auf Keller, hätte er einen neuen Trainer installiert. Ich meine, der Druck jetzt ist natürlich oder bleibt auch immens, wenn er an Jogi Löw festhält.
Na, ist ja nur so, dass wenn jetzt ein Trainerwechsel kommt, kurzfristig erstmal jeder erleichtert ist, nur damit Joachim Löw weg ist. Es wird doch nicht alles besser dadurch, dass Joachim Löw weg ist. Es werden unsere Abwehrspieler nicht besser werden. Wir haben kaum gut ausgebildete Abwehrspieler. Da hat die Bundesliga in den letzten Jahren einen gewissen Trend verschlafen. Wir haben nur Offensivspieler ausgebildet und nicht wirklich sehr gute Innenverteidiger. Zeigen Sie mir mal wirklich einen exzellenten Innenverteidiger hier in Deutschland, der internationalen Niveau entspricht. Dort sind meist Ausländer auf diesen Positionen.
Ja, da fällt mir auch nichts ein. Aber vor diesem Hintergrund war es dann klug, die beiden Innenverteidiger, die man hatte, mit denen man ja Weltmeister geworden ist, Boateng und Hummels auszusortieren, nicht wissend, was hinterher kommt.
Wir kennen natürlich die wirklich Beweggründe nicht im letzten Detail. Es war so, dass Jerome Boateng häufiger angeschlagen war, mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte und nicht mehr den Eindruck machte, dass du in jedem Spiel mit ihm rechnen kannst. Und er hatte auch Fehler gemacht. Von daher, als Jogi Löw damals diese Entscheidung traf, hatte ich das Gefühl, die überwiegende Mehrheit stimmt dieser Entscheidung zu. Okay, kommen wir zu der zweiten Sache.
Hummels.
Hummels hatte natürlich so eine Art Führungsrolle und hat damit natürlich auch die Hierarchie innerhalb der Nationalmannschaft maßgeblich mit beeinflusst. Und ich glaube, dass Joachim Löw dort auch diese Strukturen aufbrechen wollte, jungen Spielern die Möglichkeit geben wollte, dort Führung mit zu übernehmen. Und das war für mich, auch wenn er damals nicht sportlich so überzeugend gespielt hat, mehr eine Frage des Mannschaftsgefüges, denn der Leistungsfähigkeit.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ohne Hummels, ohne Boateng, ohne Thomas Müller. Das scheint ja jetzt auch festzustehen, so wie sich der DFB schriftlich geäußert hat. Können Sie sich, Herr Daum, an ein Interview erinnern, an dem nicht irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt das Stichwort Kokain fiel?
Selbstverständlich, an hunderte von Interviews. Oh. Die waren aber alle vor 2000. Ja. Okay. Also danach war natürlich das eine so außergewöhnliche Sache, dass jeder, ob er wollte oder nicht wollte, meinte, aus journalistischer Sorgfaltspflicht diese Frage stellen zu müssen, obwohl die vielen eigentlich aus dem Hals raushingen, nicht nur mir, okay, immer wieder darauf angesprochen zu werden, darauf reduziert zu werden. Das entsprach eigentlich gar nicht den Dingen, die ich initiiert hatte, erreicht hatte. Ich war eigentlich ein Reformer des deutschen Fußballs und muss mich dann natürlich immer wieder mit solchen, für mich zum Teil unnötigen Nachfragen rumschlagen.
Also wenn ich das, was damals 2000 passiert ist, trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen darf. Sie waren Trainer bei Leverkusen, Sie sollten Bundestrainer werden. Man hat sich im Prinzip geeinigt. Dann gab es eine Haarprobe und irgendwie kam raus, Christoph Daum ist ein Kokser. Sie sind nach Florida gegangen. Das wurde von manchen als Flucht interpretiert. Für Sie war es, glaube ich, eher so eine Form von Rückbesinnung oder Besinnung auf sich selbst?
Also erstmal das, was mir damals unterstellt worden ist von diesen Untersuchungsergebnissen, hat vorne und hinten nicht gestimmt, hat auch später zum Freispruch geführt. Der zuständige Professor hat sogar gesagt nachher, ich weiß überhaupt nicht, ob die Haare von Christoph Daum sind. Der Gutachter sagte, ich kann bei meiner Untersuchung eine Kontaminierung nicht ausschließen. Also das war hanebüchen. Aber okay, ich war gebrandmarkt.
Aber Sie haben ja damals auch in der legendären Pressekonferenz gesagt, jawohl, ich habe ab und an gekokst.
Ja, aber das wäre so unerheblich gewesen. Und
weil
so
viele koksen. In der Szene.
Bitte?
Weil viele koksen.
Nein, ich beziehe mich nicht auf die Allgemeinheit, auf mein Leben, welche Rolle das bei mir gespielt hat. Und es hat so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Ich muss schon richtig akribisch nachforschen, wann ich mal leichtsinnigerweise mich da hab zu sowas hinreißen lassen. Ja. Also insofern, Drogen haben und werden in meinem Leben keine Rolle spielen. Ende aus Nikolaus. Und,
Wobei ich, Herr Daum, wenn ich das sagen darf, also ich finde es wirklich erstaunlich, dass 20 Jahre danach Sie sich noch emotional so aufregen und erregen können.
Ich finde es schön, dass ich emotional sein kann und nicht eigentlich blutleer irgendwo da sitze.
Hobbypsychologisch könnte man sagen, er hat es immer noch nicht verdaut.
Ja, wer mich nicht kennt, und die können ja auch einige Fremddiagnosen machen, die werden sicherlich zu diesem Ergebnis kommen, aber wenn du dich näher mit der Sache beschäftigst, wirst du sehen, dass ich wohl sehr, sehr gut diese ganzen Dinge einordnen kann, meine Eigenverantwortlichkeit erkennen kann, meine Lehren daraus gezogen habe, aus der Opferrolle wieder ins Handeln gekommen bin und eigentlich mir eine sehr erfolgreiche Zeit danach wieder aufgebaut habe, wo ich Vertrauen und Glaubwürdigkeit und Erfolge zurückgeholt habe.
Das ist im Rückblick vermutlich auch das Wichtigste, dass Sie es geschafft haben, aus diesem tiefen Tal rauszukommen und sich sozusagen eine neue, eine zweite Karriere geschaffen haben oder schaffen konnten?
Ja, das ist eigentlich für uns alle immer wieder die Herausforderung, fast permanent durch den Wandel, den wir unterliegen, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen und immer wieder bereit sein, neu zu beginnen, neue Herausforderungen zu suchen.
Punkt.
Ja, okay.
Amen.
Es gibt noch viel mehr hinzuzufügen.
Okay. Um einen Deckel draufzumachen auf diese Koks-Affäre von vor 20 Jahren, es hat ein Urteil gegeben, ich glaube Landgericht Koblenz, Verfahren ist eingestellt worden, Geldbuße 10.000 Euro, korrekt? Nee,
ich habe einen Freispruch bekommen, weil wirklich, das war ein skandalöser Prozess. Und damit das Gericht halbwegs noch ein bisschen das Gesicht wahren konnte, haben wir uns dann für eine Geldspende an gemeinnützige Sache geeinigt. Damit genauso, wie Sie es jetzt fälschlicherweise sagen, das ist eingestellt worden gegen Geldbuße. Nein, ich habe einen Freispruch im Namen des Volkes, und dann nur, um das Gericht noch ein bisschen gut aussehen zu lassen, haben wir zugestimmt, dass wir eine Spende an eine karitative Einrichtung machen.
Dann machen wir jetzt den Strich. Wir wollten drüber reden, wie es zu dem Buch gekommen ist, Immer am Limit. Es gibt einen Kollegen der dpa, mit dem Sie sich zusammengesetzt haben und was veranstaltet haben.
Ja, es handelt sich hier um Nils Bastek, der einige Interviews mit mir geführt hat, und ich habe festgestellt, er weiß statistisch mehr über mein Leben als ich manchmal selber. Ich kann natürlich die Details und Inhalte viel besser darstellen, und diese Zusammenarbeit, die war so grandios, dass eigentlich Nils Bastek Probekapitel geschrieben hat, die ich dann Buchverlagen, die ich kenne, habe zukommen lassen, und die sagten, klasse, das zieht dich rein. So eine Biografie habe ich noch nie gelesen. Das Buch muss auf jeden Fall auf den Markt kommen. Wir wollen das gerne verlegen. Also mehrere Verlage haben sich dann darum gekloppt. Und
so ist es ja dann auch gekommen.
Ja.
Sie sind, das sollte man dazu sagen, insofern auch ein Archivar in eigener Sache, als Sie immer sehr viel aufgeschrieben haben, also was im jeweiligen Training passiert ist, wie ein Spiel abgelaufen ist, welche Gespräche wie, warum geführt worden, welche Streitpunkte es gegeben hat. Kann man es so formulieren?
Ja, ich halte die Schriftlichkeit in vielen Lebensbereichen für sehr, sehr wichtig. Im Beruf ist eine Grundvoraussetzung, um Dinge zu überarbeiten, zu überprüfen, oder auch ganz klar zu dokumentieren, hier, das war unsere Abmachung. Und insofern habe ich natürlich ein wahnsinniges Archiv über alle Spielbesprechungen, Mannschaftsbesprechungen, jeden Spieler, den wir verpflichtet haben. Und vor allen Dingen alle Konflikte, die so aufgekommen sind und welche unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten es gibt. Ich habe Herrn Bastek da über 1000 Seiten Manuskript gegeben, die er dann reduziert hat auf 400 und dann mit Verlag, Intervention, da mit der Rechtsabteilung natürlich, die gesagt haben, so können Sie nicht schreiben, das wird Probleme hervorrufen, haben wir es dann auf etwas über 300 in ein wirklich faszinierendes, lebenswertes Buch zusammengepackt.
Also entsprechend eingedampft. Eins noch kurz zum Schluss dieser Stunde. Haben Sie auch, weil Sie die Rechtsabteilung des Verlags angesprochen haben, haben Sie auch manche Zeitzeugen oder Typen, mit denen Sie zu tun hatten, weggelassen, weil Ihnen das zu heikel war?
Nein, eigentlich die wesentlichen Personen, also die eine Rolle in meinem Leben gespielt haben, die sind erwähnt worden, aber es ist einiges juristisch so geäußert worden, dass wir im Buch nicht angreifbar sind oder das Buch dann nicht vom Markt genommen werden kann. Aber jeder Leser, der ein bisschen Fantasie hat und auch, wie Sie ja, zwischen den Zeilen lesen kann, der wird genau verstehen, was ich nicht geschrieben habe, aber sagen wollte.
Christoph Daum, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der wahlweise als Lautsprecher, Provokateur, Sprücheklopfer, Wahnsinniger bezeichnet wird. Gibt es irgendeine Formulierung, von der Sie sich, Christoph Daum, halbwegs getroffen fühlen?
Alle diese Formulierungen treffen in gewissen Bereichen und zu gewissen Gelegenheiten zu, aber noch mehr sehe ich mich als ein Visionär, als ein Vordenker, als ein Reformer, der wahnsinnige Impulse den deutschen Fußball gegeben hat und viele Dinge eingeführt hat, die vorher nicht denkbar waren.
Zum Beispiel, welches wäre einer dieser großen Impulse, dieser Geschichten, die Sie dem deutschen Fußball aus Ihrer Sicht gegeben haben?
Ja, muss man natürlich tief in die Materie gehen. Ich habe mich schon in den 80er Jahren sehr intensiv mit Dingen wie Umschaltspiel, wir haben es Forechecking genannt, also heute nennen wir das Gegenpressing, eigentlich vom Verhalten her ähnlich. Ich war zur damaligen Zeit wirklich ein Vorreiter und viele Trainer aus Europa sind zu unserem Training gekommen, haben sich das angeschaut, haben dort hospitiert, um eben Impulse für die Weiterentwicklung des Fußballs zu bekommen.
Haben Sie, die habe ich gegeben. Haben Sie umgekehrt, bevor Sie dieser Visionär geworden sind, auch bei anderen großen Vereinen oder bei anderen großen Trainern mal geguckt, wie die es gemacht haben?
Selbstverständlich. Also,
wer hat Sie da am meisten beeinflusst?
Am meisten beeinflusst würde ich sagen Rinus Michels. Aber ich habe auch viele Impulse von Arrigo Sacchi vom AC Milan mitgenommen, der es ja verstanden hat, in Italien, einem Catanaccio-Land, auf einmal eine ganz neue Fußballphilosophie einzuführen. Rinus Michels dagegen in Holland hatte schon in den 60er Jahren dieses Football total aufgebaut, was ich eben dann nicht nur im holländischen Fußball, sondern auch beim FC Barcelona, La Masia, niedergeschlagen.
Können Sie heute noch mit, wenn von der falschen 9 und der umgekippten 8 die Rede ist?
Das sind doch keine neuen Erfindungen. Also, diese Dinge wurden schon vor 50, 60 Jahren an den Tag gelegt. Und zwar, wir brauchen uns nur über Sindelar zu unterhalten, über die Ungarn in der großen 50er-Zeit mit Hitekuti, Puschka. Da haben wir auch die sogenannte Fails Number 9 gehabt.
Aber Herr Daum, ich habe kürzlich mal wieder Ausschnitte eines WM-Spiels aus dem Jahr 1970 gesehen. Und das hat mit dem, was heute an Fußball gespielt wird, nicht mehr so schrecklich viel zu tun.
Und lassen Sie das alles etwas schneller laufen. Sieht ja aus wie Zeitlupe. Der einzige Unterschied, und da stimme ich Ihnen 100% zu, ist, die Athletik hat wahnsinnig zugenommen. Aber von der Individualität, von der Siegermentalität, von vielen Dingen, die Spieler von damals unter heutigen Voraussetzungen trainiert und ausgebildet, die würden wieder ganz vorne stehen.
Da gibt's wiederum Leute, die sagen, ein Overath, ein Netzer, ein Beckenbauer hätten unter den heutigen Kriterien mit dieser massiven Gegenwehr keine Chance mehr.
Dem würde ich energisch widersprechen, weil die hätten sich natürlich auch darauf eingestellt. Die würden auch entsprechend geschult und ausgebildet unter diesem Gegnerdruck entsprechende herausragende Aktionen, Leistungen zu zeigen. Also ich bin der Ansicht, dass auch in der ganzen Ausbildung die Schüler oder die zu Trainierenden, in dem Fall die Spieler, entsprechend auch sich anpassen, mitentwickeln, so sehe ich es.
Der Name Wolfgang Overath ist gefallen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne mit Ihnen über ein paar Weggefährten und Zeitzeugen sprechen, mit denen Christoph Daum, unser heutiger SWR1-Leutegast, in seinem beruflichen Leben zu tun hatte. Wenn wir mit Rainer Kallmund anfangen, der aktuell, glaube ich, 60 Kilo abgenommen hat, und Sie, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, vor 20 Jahren mal als Trainer rausgeschmissen hat. Hat das die Freundschaft ausgehalten?
Das hat die Freundschaft überdauert. Manchmal muss man auch dort schmerzliche Entscheidungen treffen. Rainer Kallmund ist ein absoluter Macher. Bayer Leverkusen würde nicht heute dort stehen, wo sie stehen, wenn nicht Rainer Kallmund die entsprechenden Weichen gestellt hat. Ich habe Riesenrespekt vor seinem Fußballlebenswerk.
Und Sie haben auch nach wie vor Kontakt zu ihm.
Nach wie vor sehr guten Kontakt. Ja. Und Kalli kennt auch nach wie vor die besten Lokale dieser Welt.
Ja, muss man mal warten, wie sich das weiterentwickelt, wenn die 60 Kilo weg sind. Aber das ist ein anderes Thema. Wolfgang Overath, großer Fußballnationalspieler, Legende des ersten FC Köln, auch mal Präsident, als Sie dann Trainer waren, gibt es da noch eine Verbindung?
Ja, wir haben in Köln natürlich einige Veranstaltungen, wo Wolfgang und auch ich gemeinsam eingeladen werden. Dort gibt es ein kleines Gespräch, aber jetzt tiefergehende Verbindung haben wir nicht mehr. Er hat sich auch ein bisschen vom FC zurückgezogen, war sehr enttäuscht über einige Dinge, die sich abgespielt haben. Mittlerweile hat man ihn aber auch zu Recht wieder in die Hall of Fame aufgenommen, und Wolfgang ist natürlich eine Ikone des 1. FC Köln, die man immer in der Nähe des Vereins behalten sollte.
Ist auf der einen Seite ein hervorragender Geschäftsmann, hat auf der anderen Seite auch eine sehr soziale Ader, also hat sich auch immer um Spieler, Kollegen von früher gekümmert.
Das finde ich eigentlich äußerst erstaunlich, dass Ihnen das auch bewusst ist. Ja, er hat eine Adoptivtochter. Und ich weiß selber, nicht nur im Fall Werner Biskup, sondern in vielen anderen Fällen, wo er als, ich würde sagen, Mensch Wolfgang Overath sein soziales Engagement deutlich gezeigt hat, da gebührt Ihnen ein Riesenkompliment für.
Dann Gerhard Mayer-Vorfelder, Präsident des VfB Stuttgart. Sie waren der Trainer, dann auch der Meistertrainer. Mayer-Vorfelder ist seit ein paar Jahren tot, aber es gibt, glaube ich, immer noch ab und an oder einmal im Jahr bestimmte Treffen, auch in Stuttgart?
Ja, ich habe MV immer als meinen väterlichen Freund bezeichnet und habe sehr enge Beziehungen zu der Familie Mayer-Vorfelder und natürlich jetzt in erster Linie zu Margit. Wir haben immer wieder hier Veranstaltungen zum Gedenken von MV durchgeführt, der für mich Glücksfall für den VfB Stuttgart gewesen ist. Und für mich war es eine Freude, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
Es hat, glaube ich, von MVs Seite, da war er Präsident des DFB, vor der 2006er WM so den zaghaften Versuch gegeben, mal zu eruieren, ob ein Bundestrainer Christoph Daum nicht doch vermittelbar war. Aber diese Bemühungen hat MV sehr schnell einstellen müssen.
Ja, das ist richtig. Nachdem Rudi Völler zurückgetreten ist, hat MV, Mayer-Vorfelder, ein Gespräch mit Ottmar Hitzfeld gesucht, der eigentlich der Wunschkandidat war, der aber dann abgesagt hat. Und Wunschkandidat von MV war immer Christoph Daum, hat er mich angerufen, aber sehr. Ich habe gesagt, jawohl, ich würde natürlich, das ist mein Traum, fürs Bundestraineramt zur Verfügung stehen. Und er hat dann so in den einzelnen Gremien vorgefühlt, aber Das führte fast dann dazu, dass man ihn fast rasieren wollte. Okay. Und dann war die Sache sehr schnell wieder weg.
Christoph Daum ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Also der Mann, der mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister war, der beinahe mal Bundestrainer geworden wäre, der etliche Stationen hatte in der Türkei, Fenerbahçe, Beşiktaş. Christoph Daum, die Türkei, ein Land, zu dem Sie bis heute auch eine emotionale Beziehung haben?
Ja, ich bezeichne wirklich mit Überzeugung die Türkei als meine zweite Heimat. İkinci Vatanım heißt das auf Türkisch. Es ist mir eine unheimliche Gastfreundschaft, eine unheimliche Herzlichkeit dort entgegengebracht worden. Und wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen einigen Entwicklungen auf höchster politischer Ebene und der Entwicklung in sagen wir, normalen Bevölkerungsschichten. Ja. Dort habe ich eben immer wieder eine Herzlichkeit kennengelernt, sondergleichen.
Aber wenn Sie die höchsten politischen Kreise ansprechen, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie bestimmte aktuelle politische Entwicklungen unter Präsident Erdogan durchaus kritisch sehen.
So ist es. Und trotzdem würde ich immer wieder dazu auffordern, im Dialog zu bleiben. Die Türkei ist und bleibt für uns ein Brückenkopf in den arabischen Bereich hinein. Und wir sollten auch schon aus geschichtlicher Tradition, wir haben wirklich Seite an Seite mit der Türkei in Kriegen gestanden. Türkei seit 1953 NATO-Partner, hat auch viel für die Sicherheit der westlichen Staaten geleistet, uns auf diese Dinge besinnen und natürlich sollen wir auch ganz klar unseren Standpunkt verdeutlichen, aber das geht eben nur im Dialog und im Sinn von Brückenbau.
Aber Dialog funktioniert ja auch nur, wenn beide dazu bereit sind. Es reicht ja nicht, wenn die EU sagt, wir wollen reden und Erdogan macht sein Ding. Unabhängig davon, was den Fußball angeht, Christoph Daum, kennen Sie ein Land auf dieser Welt, in der Emotionen, positive wie negative Emotionen beim Fußball so eine Rolle spielen wie in türkischen Stadien?
Nun ja, ich habe natürlich auch die großen Derbys in Buenos Aires miterlebt. Also wenn dort River Plate gegen Boca Juniors spielt, da ist ein Armeeaufkommen sondergleichen. Aber
wie war es bei Fenerbahce gegen Beşiktaş in Istanbul?
Es war nachher so, dass man eben überhaupt keine auswärtigen Fans und Zuschauer mehr zugelassen hat aus Sicherheitsgründen, weil du hast das zum Teil gar nicht mehr kontrolliert bekommen, wie eben nach dem Spiel die Emotionen überschäumen. Und es gab Spiele, da sah das Stadion nachher aus, als hätte es einen Bombenangriff gegeben. Das Stadiondach war am Brennen, die Fanshops waren verwüstet, also das war schon heftig.
Sind Sie auch mal attackiert worden nach irgendwie einer Niederlage oder nach einer Niederlagenserie?
Natürlich, die Enttäuschung führt dann auch nicht nur zu verbalen Beschimpfungen, sondern auch hier und da hast du mal einen heftigen Rempler, einen leichten Touch am Körper mitbekommen, so nach dem Motto, schleich dich, was habt ihr da wieder abgeliefert? Klar, da darfst du nicht so kleinlich sein. Die Fans in der Türkei, die waren dann in so einer Situation nicht enttäuscht, sondern die waren richtig krank. Also und okay. Im Sinne von krank waren sie für mich dann, habe ich erst mit Nachsicht zur Kenntnis genommen. Denn nach 3 Tagen war wieder alles vergessen, war wieder eine Familie.
Wir wollten ein bisschen die Bilanz ziehen Ihres beruflichen Lebens, was nicht so ganz einfach ist bei den vielen Stationen, die Sie hatten und letztlich auch bei den vielen Kontroversen, die Sie in Ihrem beruflichen Leben hatten, um mit Uli Hoeneß anzufangen. Sie haben sich irgendwie mal ausgesprochen mit ihm und diese alte Feindschaft ist jetzt beendet oder beerdigt?
Ja, wir haben ein sehr, sehr langes Telefonat geführt, in dem wir unterschiedliche Sichtweisen, Standpunkte angesprochen, ausgeräumt haben und auch uns den gegenseitigen Respekt versichert haben. Insofern würde ich sagen, ja, wir haben ein ganz normales Verhältnis.
Also Hintergrund ist, Hoeneß hat nicht oder hat ihn gegenüber signalisiert, dass er es zu schätzen wusste, dass sie nicht wie andere auf ihn draufgehauen haben, als er in den Knast musste wegen seiner Steuergeschichte.
Genau so war es. Er hat sich für mein Verhalten bedankt und ich habe ihm nur gesagt, ich glaube, es gibt in Deutschland weniger, die konnten erahnen und nachvollziehen, was auf dich, deine Familie und auf deine Kinder zukommt. Von daher ging es mir nur darum, dass du diese Situation möglichst unbeschadet überstehst und nicht noch irgendwo, dass einer nachkartet. Das lag mir völlig fern.
Müssen Sie sich noch bei Jupp Heynckes entschuldigen, den Sie in den 80er Jahren mal sinngemäß zumindest als Schlaftablette bezeichnet haben?
Ich habe es gemacht. Ich habe auch Jupp die Hand gegeben.
Aber hat er die Entschuldigung angenommen?
Ja, hat er angenommen. Aber nur mit dem Kopf, nicht mit dem Herz, sage ich. Da muss ich mich, glaube ich, permanent immer noch entschuldigen. Jupp Heynckes gehört zu der Generation, die können nicht so einfach vergessen und verzeihen. Er nimmt es an, weil er ja auch ein Ehrenmann ist. Aber du fühlst das so wenn du ihn an die Hand gibst, da bleibt eine Distanz. Also der wird mir nie richtig verzeihen.
Aber wir beide sind vermutlich einer Meinung, wenn ich sagen würde, Jupp Heynckes war ein wirklich großer Trainer.
Da unterschreibe ich, habe ich 100 Mal gesagt und sage hier nochmal, nicht nur, weil er mit Bayern das Triple geholt hat, auch die ganzen anderen Erfolge, die anderen Spieler, die er auf dem Weg zur Weltspitze begleiten konnte, das ist wirklich ein Grand Seigneur des deutschen Fußballs, Jupp Heynckes, ziehe ich einen Hut vor.
Sie selbst hatten bis vor 3 Jahren einen Job als Nationaltrainer von Rumänien. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Dann war Schluss aus und vorbei. Wie ist es für Sie heute mit jetzt inzwischen 67 Jahren? Haben Sie mit dem aktiven Fußballgeschäft abgeschlossen oder könnten Sie sich vorstellen, bei einem entsprechenden Angebot nochmal als Trainer zu arbeiten?
Ja, die beste Zeit kommt noch, ne? Also das ist so. Ganz klar. Mit dieser optimistischen Einstellung gehen wir immer wieder an unser Leben heran. Ich bin Gott sei Dank in der Situation, ich muss nicht mehr müssen, aber ich würde gerne noch in verantwortungsvoller Position mithelfen. Wenn die richtige Herausforderung kommt, glaube ich, würde ich auch sofort wieder Gewehr bei Fuß stehen. Jetzt beschränke ich mich eben auf Trainerfortbildung, Trainerausbildung und Coach-Mentoring.
Dann haben wir dieses auch zum Schluss dieser Sendung entsprechend platziert. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich für das tolle Gespräch.
Eins gehört.